Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 51 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Wir zeichnen diesmal auf schon am Mittwoch vor dem Tag der Arbeit. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin und mit mir in der Leitung ist Maximilian Amos. Hallo Max.
Hallo Hendrik, ich bin Redakteur bei Beck Aktuell.
Wunderbar, ja. Absolut, ja, das habe ich vergessen. Aber wir sind ja schon ein so eingespieltes Team, wir können das wie im Schlaf. Unsere Themen diesmal. Wir haben heute ein kleines Spezial über Examensstress im Programm. Da gibt es eine neue wissenschaftliche Untersuchung und wir sprechen mit der Forscherin. Vorher berichten wir euch, warum Impfen machtfrei strafbar sein kann. Und wir geben euch einen Überblick über Trumps Angriffe auf die Justiz. Und dann schauen wir noch auf das Neueste in Sachen Israel und internationale Strafjustiz. Die Pandemie ist ja inzwischen so weit weg, dass man Erinnerungen daran inzwischen mit "Weißt du noch?" einleitet, wie die FAZ heute treffend im Leitartikel beobachtet. Damals gab es ja viel Streit im Land und ein Mann fühlte sich zu einer Karikatur inspiriert. Und jetzt ist seine Verurteilung wegen Volksverhetzung rechtskräftig.
Ja, sag doch vielleicht nochmal kurz, was auf dieser Karikatur zu sehen war.
Genau, zu sehen ist ein Tor wie in Auschwitz. Es steht aber "Impfen macht frei" drüber. Im Hintergrund ist eine Karikatur von einem Chinesen zu sehen. Das ist aber so ein bisschen kolonialistisch, also mit so einem Reishut und so. Und daneben ist dann noch natürlich Bill Gates, der darf auf keiner Anti-Impf-Veranstaltung fehlen. Und links und rechts neben dem Tor stehen dann Wachen mit so großen grünen Spritzen. Das alles ist halt eine Karikatur, gezeichnet, sieht so ein bisschen aus wie aus Microsoft Paint. Wenn man das Bild sucht, das kann man auch, das findet man auch noch, gerade auf Facebook, dann kann man darunter sehen, dass es da durchaus viel Zuspruch gibt. So nach dem Motto, Recht hat der Mann und das ist Meinungsfreiheit und so weiter.
Ja, also ich sag mal, ästhetisch klingt das jetzt nicht so pleasing. Inhaltlich mag man natürlich auch davon halten, was man will, aber warum ist es denn jetzt eigentlich eine strafbare Volksverhetzung und eben keine zulässige Meinungsäußerung? Weil du sagst ja, es ist irgendwie satirisch gemeint offensichtlich.
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof noch einmal bestätigt und damit eine Entscheidung des Landgerichts Köln bestätigt. Er sagt, nein, das ist keine Meinungsfreiheit, sondern eben Volksverhetzung. Genauer gesagt, das Verharmlosen des NS-Völkermordes nach § 130 Absatz 3 StGB. Ja, dieser Mann, der ist 65, der hat das Bild im April 2020 veröffentlicht. Das ist also auf dem Gipfelpunkt der ersten Infektionswelle gewesen. Und das LG Köln hatte schon geurteilt, die dargelegte Wertung verschleiere und bagatellisiere das einzigartige Unrecht in den KZs, der Vernichtung von Millionen europäischer Juden. Und daran ändere auch nichts, dass das Ganze dramatisiert werden sollte. Stichwort, es ist eine Karikatur, ist natürlich überspitzt, aber ja, wir kennen das ja schon so ein bisschen, diese Tabuisierungsfunktion in 130. Ja, und die von der Strafkammer getroffene Feststellung, die Veröffentlichung der untertitelten Abbildung sei geeignet gewesen, den öffentlichen Frieden, das Vertrauen in die allgemeine Rechtssicherheit zu gefährden, hat auf einer rechtsfehlerfreien Beweiswürdigung beruht. Das sagt jetzt der BGH. Also das ist ja die zweite große Voraussetzung in 130, die Störung des öffentlichen Friedens. Die sei nun auch da. Das Landgericht hat darauf abgehoben, die Abbildung insinuiere, den Betroffenen staatlicher Corona-Schutzmaßnahmen werde gleiches Unrecht zugefügt wie den Opfern des Holocaust. Und deshalb seien sie geeignet, ihre Betrachter aggressiv zu emotionalisieren. Und da, wo es dann ein bisschen dünn wird, wo man beim BGH also schon in der Pressemitteilung rauslesen kann, dass er da vielleicht auch ein bisschen Zweifel noch hatte, da geht es dann darum, dass jedenfalls vertretbar ein Appellcharakter darin zu sehen sei, sich gegen staatliche Maßnahmen rechtzeitig zur Wehr zu setzen, bevor es zu einem staatlichen Impfzwang komme. Also diese Aggressionskomponente sieht er gerade noch vorhanden, jedenfalls vertretbar. Und wir wissen alle noch aus Klausuren, was das heißt, wenn daneben steht irgendwie noch vertretbar oder jedenfalls vertretbar, dann war das Eis da schon ein bisschen dünn.
Ja, also es gibt ja schon eine sehr umfangreiche Rechtsprechung zu dem 130 StGB und ist ja immer wieder Thema, nicht nur in der Corona-Phase gewesen. Welche Folgen würdest du denn jetzt diesem Urteil beimessen?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Du sagst, das 130 ist vielen Auslegungen zugänglich. Ich würde schon sagen, dass es ein deutlicher Fingerzeig ist. Holocaust-Vergleiche sind ja in der Öffentlichkeit erstaunlich beliebt. Wir kennen das, es gibt diese ungeimpft Sterne, mit denen viele Anti-Corona-Maßnahmen Protestler rumliefen.
Da gab es auch, glaube ich, schon einige Strafverfahren zu, ne?
Da gab es schon Strafverfahren, genau. Es gibt eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, allerdings von 2023, wo da einiges aufgelistet ist. Das können wir nochmal in die Shownotes packen. Es gibt aber auch AfD-Mitglieder, die sich mit Juden vergleichen. Es gibt aber auch sogar grüne Mitglieder, die sich mit Juden vergleichen. Ja, ich habe eben gerade nochmal nachgeschaut. Das war der Ex-Grünen-Chef in Bayern, Bernd Schreier. Der hat Kritik an Habecks Heizungsgesetz mit der Verfolgung von Juden verglichen und hat dann nach Kritik und Strafverfahren sein Stadtratsmandat niedergelegt. Und die Staatsanwaltschaft hat damals eben Strafbefehl beantragt und der ist in zweiter Instanz bestätigt worden durch das Landgericht München. Also mein Tipp wäre, lass den Holocaust aus dem Spiel, solange es nicht um den Holocaust geht.
Der Aufreger der Woche.
Schauen wir in die USA, wo es praktisch täglich neue Nachrichten gibt. Schreckensnachrichten, kann man sagen. Max, du hast für Beck aktuell in den vergangenen Wochen versucht, Schritt zu halten mit Trumps erratischer Politik. Gib uns doch mal einen Überblick, was sich da zuletzt abgespielt hat.
Ja, also wo fängt man da an? Es ist ja wirklich einiges passiert. Wir haben ja auch in der letzten Folge im Podcast noch drüber gesprochen. Es gab diese Abschiebung nach El Salvador, diese eine, die vor allem auch offensichtlich nicht beabsichtigt war eigentlich, die man jetzt auch nicht zurückholen möchte, den Mann. Dann aber natürlich interessant für unsere Juristenbranche sind sicherlich Trumps Attacken auf den Rechtsstaat als solchen, also auf die Kanzleien, die Anwaltskanzleien und auch auf die Justiz selber, die jetzt in den vergangenen Wochen und Tagen weitergegangen sind.
Genau, auf die Justiz kommen wir gleich, aber jetzt gib uns doch nochmal ein Update zu den Tiraden gegen Big Law.
Ja, genau, also darüber hatten wir auch schon so ein bisschen geredet. Es gab diese ganzen Executive Orders, also diese präsidialen Verordnungen, die er sozusagen einfach mit seinem Sharpie unterzeichnen kann und dann hat das eine Rechtswirkung. Das macht er ja immer gerne sehr öffentlichkeitswirksam mit Donald Trump. Und damit hat er eben einige Kanzleien ja mit Sanktionen, wenn man so will, belegt. Also da ging es dann eben um Zugang zu Regierungsgebäuden, Regierungsverträge. Unternehmen wurden dann daraufhin befragt, ob sie denn Beziehungen mit diesen Kanzleien hätten. Sonst würde man mit denen auch keine Regierungsverträge mehr abschließen. Also es lief so ein bisschen auf wirtschaftliche, man kann sagen wirtschaftliche Vernichtung vielleicht sogar hinaus. Und die Gründe dafür waren ja relativ vielfältig. Also es gab Mitarbeiter, die vielleicht mal gegen Trump oder seine Regierung in einem Verfahren tätig waren, falsche Mandanten hatten etc. Also da gab es in den letzten Tagen und Wochen auch wieder einige Nachrichten zu.
Jetzt haben sich ja ein paar Kanzleien gewehrt. Wir haben letztes Mal auch schon über Harvard gesprochen, die ja so ein bisschen der Fels in der Brandung da sind. Und andere haben Deals über sogenannte Pro-Bono-Arbeit abgeschlossen. Da ging es um mehrere hundert Millionen Dollar, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Gibt es da was Neues?
Ja, genau. Also zum einen bekommen die Kanzleien, die sich gewährt haben, wo immer mehr Unterstützung, würde ich sagen. Also das es wird langsam ein bisschen lauter, kann man, glaube ich, insgesamt sagen. Zum Beispiel gab es jetzt so ein Amicus Curiae-Schreiben, also so ein 500 Kanzleien haben sich da zusammengeschlossen. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ich habe jetzt allerdings nicht genau durchgeschaut, ob da jetzt auch die ganz vordere Front von Big Law nur auch da mit bei war, weil das war dann oft schon mal auch bei diesen Briefen so, dass sich dann eher kleinere Kanzleien da ermutigt sahen, vielleicht ihren Mund aufzumachen. Die haben sich jedenfalls ans Gericht gewandt in dem Rechtsstreit von Perkins Coie. Das war ja auch eine der ersten Kanzleien, die gegen so eine Verordnung vorgegangen ist rechtlich. Und die der Kanzlei da ihren Beistand versichern und beziehungsweise auch dann ans Gericht adressiert eben begründen, warum Trump Unrecht hat mit dieser Verordnung. Und auch in sozialen Medien gab es viel Zuspruch, gerade auch von Kollegen, auch aus Big Law, wenn man so will, also von den großen Wirtschaftskanzleien. Nach anfänglichem Schweigen ist der Widerspruch da auch lauter geworden öffentlich. Vielleicht inzwischen auch dadurch ermuntert, dass ja einige dann doch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren Erfolg hatten. Also die Verordnungen sind ja von Trump da immer bisher einstweilig kassiert worden von den Gerichten. Ich glaube, erstinstanzliche Endentscheidungen, also in der Hauptsache, die stehen jetzt in naher Zukunft an. Also da wird man mal noch schauen müssen, wie das ausgeht. Es gibt aber auch eine Gruppe von Partnerinnen und Partnern verschiedener Kanzleien. Das fand ich auch ganz interessant. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen unter dem Namen Law Firm Partners United, hat mittlerweile auch wohl fast 800 Mitglieder. Und das dient wohl so ein bisschen zur Vernetzung, um sich auch austauschen zu können. Wie geht ihr denn so damit um? Und sich vielleicht auch irgendwie gegenseitig Tipps zu geben. Auf der anderen Seite, was sicherlich auch interessant ist, jetzt für die Kanzleien, die gedealt haben, darüber sprachen wir in der letzten Folge schon, wohl auch ein bisschen ungemütlicher. Denn zum einen stellen die ja fest, dass Donald Trump so seine eigene Vorstellung davon hat, was so Pro-Bono-Arbeit bedeuten kann und was diese Deals eigentlich genau meinen. Das ist immer so ein bisschen, ne, wenn man mit Trump dealt, muss man natürlich auch vorsichtig sein. Zum anderen gibt es aber auch immer mehr Kritik. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zuletzt angekündigt oder haben gekündigt. So auf LinkedIn häuften sich da auch noch ein paar Beiträge von Menschen, die ihre Kündigung öffentlich machten. Unter anderem Angestellte von Kirkland & Ellis, auch eine Großkanzlei, die mit Trump so ein Deal abgeschlossen haben soll. Und dann gab es zu guter Letzt auch noch eine Reihe von amerikanischen Jurastudentinnen und Studenten, die einen offenen Brief unterzeichnet haben und sich dagegen Trumps Tyrannei und Angriff auf die Demokratie wehren. Schreiben, unsere Demokratie wird angegriffen und es ist in der Zeit, dass sich die Anwälte für eine Seite entscheiden und sie als Mitglieder dieser Zunft könnten es nicht hinnehmen, vor der Tyrannei zu kapitulieren. Also finden da auch sehr, sehr große Worte. Und kündigen eben an, dass sie für die Kanzleien, die mit Trump solche Deals eingehen, nicht arbeiten wollen würden. So, ich habe gestern Abend nochmal nachgeschaut, da zeigte diese Liste mir 132 Unterschriften. Ich glaube, gemessen an der Anzahl der Jurastudenten, und da nehme ich jetzt mal nicht nur die Ivy League Unis, sondern alle Unis in den USA, die eine Jurafakultät haben, ist das wahrscheinlich eher unter der Rubrik Sturm im Wasserglas leider zu verbuchen.
Wir haben ja jetzt über Anwälte gesprochen, aber was die breite Öffentlichkeit, glaube ich, noch viel mehr beunruhigt hat, ist ja, dass Trump auch auf Richterinnen und Richter losging. Wir haben da von Festnahmen gehört, was ja wirklich erst einmal wahnsinnig erschreckend klingt. Bisher hat er sie nur beschimpft, aber diese Eskalation ist doch eine andere Dimension. Was ist da passiert?
Ja, also es kann man so sagen, da ist jetzt eine Richterin tatsächlich verhaftet worden. Zu den Umständen, den genaueren kommen wir gleich nochmal. Also der FBI-Direktor Kash Patel hatte am Freitag in einem X-Post mitgeteilt, dass Agenten das FBI eine Bezirksrichterin in Milwaukee wegen des Verdachts der Behinderung der Einwanderungsbehörden festgenommen hätten. Lustigerweise hat er diesen Post danach allerdings wieder gelöscht. Das klang dann erstmal so ein bisschen als also wie eine Reaktion auf eine missliebige gerichtliche Entscheidung, die sie vielleicht getroffen hätte, würde man ja jetzt erstmal denken. In dem Fall hat das aber tatsächlich einen anderen Hintergrund. Und zwar ging es darin, laut Patels Post, den kann man auch in Reposts und so nach wie vor nachlesen, darum, dass die Richterin Hannah Dugan heißt die, verhaftet worden sei, weil sie Bundesbeamte absichtlich weggelenkt habe von einem Einwanderer, den sie verfolgt hätten. Laut New York Times war die Anklageschrift gegen die Richterin in den Unterlagen des zuständigen Bundesgerichts am Freitag noch nicht verfügbar. Aber so wie CNN berichtet hat, ging es wohl darum, dass die Beamten der Einwanderungsbehörde eben in den Gerichtssaal gekommen waren, um da einen mexikanischen Einwanderer zu verhaften, der sich irgendwie illegal im Land befunden haben soll. Und nachdem sie das rausgefunden hat, haben sie erstmal mit den Beamten diskutiert und habe das sich dann aufgeregt darüber. Und Zeugen haben dann wohl berichtet, den Ermittlern, dass sie den dann durch diese geschworenen Tür quasi herausgeschickt habe, also sozusagen durch den Hinterausgang aus dem Gerichtssaal habe fliehen lassen. Hat ihm im Endeffekt nichts genützt, denn er wurde dann trotzdem noch geschnappt. Aber das war wohl der Hintergrund dieser Verhaftung. Und es gibt übrigens auch noch eine zweite Anklage wohl gegen einen Richter, der illegale Einwanderer auf seinem Grundstück versteckt haben soll. Das habe ich gestern Abend auch noch gelesen.
Okay, das ändert natürlich erstmal das Bild so ein wenig, weil man ja mit reichlich Vorurteilen unterwegs ist und vor allen Dingen auch mit vielleicht ein bisschen Angst und dann denkt, jetzt schnappt er komplett über und nimmt Richter fest. Was ist jetzt davon unterm Strich zu halten?
Ja, also ich sage mal so, man weiß ja nie, was jetzt auch wahr ist und was vorgeschoben ist an Vorwürfen, die diese US-Regierung vorbringt. Wenn die Vorwürfe stimmen, dann könnte das natürlich schon sicherlich ein Verstoß sein, weil auch als Richter darf ich ja jetzt nicht irgendwie einfach Fluchthilfe leisten. Gehe ich jedenfalls mal davon aus, dass es auch in den USA so ist. Die Verhaftung als solche erscheint mir natürlich schon fragwürdig. Also wenn man jetzt mal so mit einer deutschen Brille da drauf guckt, ich brauche ja einen Haftgrund auch. Da stellt sich bei einer Richterin, die da natürlich einen festen Job hat und Teil des Justizsystems ist, stellt sich schon die Frage, welcher Haftgrund da vorliegen sollte. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr in amerikanisches Strafprozessrecht vertiefen. Ich finde es auch momentan schwer zu beurteilen, ob sie da nicht vielleicht auch sogar rechtlich einen Punkt hatte, weil sie hatte wohl argumentiert gegenüber den Beamten, die bräuchten eine andere Art von Haftbefehl, um da diese Verhaftung durchzuführen. Also man muss ja auch sagen, dass diese Situation, dass Beamte da in den Gerichtssaal kommen und da gegen den Willen der Richterin, die da ja normalerweise auch eine gewisse Gewalt hat, Stichwort Sitzungspolizei in Deutschland nennt man das ja, einfach da jemanden rauszuschleppen, das ist natürlich auch schon für sich genommen ein krasser Übergriff. Deswegen will ich auch nicht ausschließen, dass das auch gar nicht rechtmäßig gewesen wäre.
Ja, Also wir müssen irgendwie da wahrscheinlich kühlen Kopf bewahren einfach. Ich hatte zwischendurch Bill Maher gehört, den Comedian und Late Talker in den USA. Und der sagte dann auch so, wann hat man das schon mal gehört, dass ein Richter festgenommen wurde? Ja, also die Tatsache alleine, dass ein Richter festgenommen wurde, wurde da zum Skandalon. Und ja, muss man jetzt, glaube ich, einfach nur sagen, abwarten, Transparenz schaffen und gucken, was am Ende dabei rauskommt.
Ja, also ich sag mal so, die Trump-Regierung, die hat auch schon wieder so ein bisschen durchklingen lassen, dass das Ganze eben, naja, dass da so ein größerer Plan hintersteht, ne, dass man eben illegale Einwanderung zurückdrängen will und auch hart dagegen vorgehen will, auch gegen solche, die dabei Hilfe leisten oder Leute verstecken. Und offensichtlich muss man mittlerweile sagen, schützt da eben auch kein Richteramt mehr vor. Was ich ganz interessant fand, das klingt ja jetzt wie so ein Dammbruch, ich will das auch gar nicht verharmlosen, aber in seiner ersten Amtszeit, also in Trumps erster Amtszeit, gab es schon mal so einen Fall, und zwar im Jahr 2019, da wurde eine Richterin in Massachusetts verhaftet, nachdem sie einem Angeklagten ohne Papiere erlaubt hatte, Eigentum aus einem Schließfach im Gerichtssaal zu holen. Der ist dann damit verschwunden und die wurde anschließend wegen Behinderung der Justiz angeklagt, diese Richterin. Die Anklage selber wurde dann 2022 fallen gelassen, aber es gibt wohl immer noch eine laufende Ethikbeschwerde gegen diese Richterin. Also die hat da immer noch mit zu kämpfen mit den Vorwürfen von damals.
Okay, ist das jetzt ein Trost, dass Trump das schon mal gemacht hat? Ich bin nicht sicher. Wenn du jetzt gesagt hättest, Biden hat das auch gemacht oder Obama, dann wäre ich, glaube ich, beruhigter gewesen.
Nee, nicht. So. Das tröstlich finde ich es auch nicht unbedingt.
Okay. Wir behalten die Lage im Blick.
Die große, weite Welt.
Wir bleiben noch ein bisschen international. Es gibt Neuigkeiten vom Völkerrecht, genauer vom Internationalen Strafgerichtshof, die man auch in der baldigen Regierung Merz interessiert zur Kenntnis nehmen dürfte. Die Berufungskammer am ISTGH hat nämlich entschieden, dass das Gericht Israels Argumente gegen die Gerichtsbarkeit des ISTGH nicht ausreichend gewürdigt habe.
So, dabei geht's jetzt um den Haftbefehl gegen Netanyahu, ne? Also das dürfte ja für Merz auch relativ spannend sein.
Genau, weil Merz hatte ja gesagt, Benjamin Netanyahu würde er einladen und dann steht ja wieder die Frage im Raum, nimmt man den dann fest oder nicht. Vielleicht nochmal zum Hintergrund des Streits hier konkret. Es geht hier nicht unmittelbar um die Verhaftungsfrage, sondern um Zuständigkeitsfragen des ISTGH. Israel und insbesondere Benjamin Netanyahu stehen im Visier des Chefanklägers, das ist soweit richtig. Der hatte Haftbefehle beantragt, da geht es sachlich um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza, vor allem durch Aushungern. Genozid nicht. Wer das jetzt mit Stirnrunzeln zur Kenntnis nimmt, der kann das in alten Folgen bei uns nachhören, wie diese Vorwürfe sich unterscheiden. So, und die Frage, ob man Benjamin Netanyahu in Deutschland verhaften müsste, wabert nun seit Monaten durchs Land. Und ja, das ist eben die Frage. Aber Israel ist eben nicht Mitglied des Weltstrafgerichts und das ist das Problem, worüber es jetzt hier in dieser Entscheidung ging. Israel ist nicht Mitglied des Romstatuts und die Zuständigkeit des ISTGH wird wohl trotzdem von der herrschenden Meinung bislang angenommen. Hintergrund ist hier eine Entscheidung einer Kammer des ISTGH vom Februar 2021, also noch vor dem Attentat vom 7. Oktober. Und danach kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Gericht die territoriale Zuständigkeit für die, Zitat, Situation in Palästina annehmen. So, da kann man jetzt natürlich einwenden, Palästina ist ja irgendwie kein völkerrechtlich anerkannter Staat. Und da ist jetzt der Trick, der ISTGH hat nämlich gesagt, ja, wir können das nicht entscheiden, ob die ein anerkannter Staat sind oder nicht. Sie haben sich aber hier an uns gewandt und haben gesagt, wir wollen bitte die Gerichtsbarkeit für dieses Territorium haben. Und es gibt ja auch eine gewisse Anerkennung von Palästina durch eine Resolution der UN-Generalversammlung. Und diesem Trick sozusagen, über diese Ungewissheit hinweg, hat der ISTGH bislang seine Zuständigkeit für Gaza angenommen. Das Ganze kann man nachlesen, wenn man möchte. Es ist Artikel 12 2a. Da geht es um dieses Unterwerfen der Gerichtsbarkeit des Romstatuts. Ja, und Israel hatte das angefochten. Entscheidend ist hier die Norm 19 EGH-Statut, also Romstatut, wo man die Gerichtsbarkeit als betroffener Staat anfechten kann, war damit aber bislang nicht durchgedrungen. Und nun moniert die Kammer in dieser Entscheidung, dass die Zuständigkeit nicht angefochten werden kann, einen Rechtsfehler. Sagt also, darüber müsst ihr noch einmal entscheiden. So, und das wird jetzt passieren. Auswirkungen auf den Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu kann das also haben, hat es aber im Moment noch nicht. Also das heißt, also eine einstweilige Suspendierung dieses Haftbefehls ist ausdrücklich nicht ausgeurteilt worden. Aber natürlich, wenn jetzt da nochmal drauf geschaut wird, kann es natürlich sein, dass das Gericht zu einer anderen Entscheidung kommt.
Okay, das heißt also, Friedrich Merz sollte die Einladung vielleicht mal noch ein paar Wochen in der Schreibtischschublade ruhen lassen.
Ja, hat er immer ominös gesagt, so, naja, dann wird man irgendwie eine Lösung finden und so. Da wurde immer ein bisschen geschwiemelt. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Na, wenn jetzt zum Beispiel die israelische Justiz selbst ermitteln würde, dann könnten die Haftgründe auch entfallen, weil dann ja die ganze Zuständigkeit des EGH, des ISDGH entfällt, weil der ja nur sozusagen subsidiär tätig werden darf. Aber da es bislang dort nichts gibt, bleiben nicht mehr so viele Ausflüchte. Also ja, es bleibt spannend für Friedrich Merz und Benjamin Netanyahu.
Ja, du hast außerdem auch noch andere News über den ISDGH, die dieser aber selbst gar nicht veröffentlicht hat. Ne? Worum geht's denn da?
Das ist eine ganz aktuelle Meldung. Die kam gestern vom britischen Guardian. Und danach soll der Chefankläger Karim Khan künftig nicht mehr die Öffentlichkeit vorab informieren dürfen, wenn er Haftbefehle beantragt oder diese ausgestellt werden. Wir erinnern uns, das war ja vor etwa einem Jahr, da hatte Khan öffentlich bekannt gegeben, dass er gegen Benjamin Netanyahu und den damaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant Haftbefehl erwirkt. Und das war deswegen kritisiert worden, auch bei uns im Podcast, weil er das in einem Atemzug gemacht hat mit Haftbefehl gegen einen inzwischen wohl getöteten Hamas-Führer. Ja, manche fanden das dann besonders toll. Sie sagten so, ja, da sieht man mal, alle sind gleich vor dem Völkerrecht. Und andere haben das aber als politische Stellungnahme und vor allen Dingen Gleichsetzung von Hamas und Israel im Nahostkonflikt gewertet. Also das war problematisch.
Ja, also das ist natürlich auch wirklich ein Thema, bei dem man sich fast nur in die Nässe setzen kann, wenn man sich da öffentlich zu äußert. Insofern. Ja. Aber gut, also das bedeutet auf jeden Fall ein bisschen Gegenwind dafür den ISDGH-Chefankläger. Außerdem gab es ja noch an anderer Stelle Gegenwind, ne, denn Ungarn verlässt das Rom-Statut.
Genau, das ist die nächste Meldung. Die ist jetzt nicht mehr ganz so überraschend. Ungarn hatte das im April schon angekündigt, dass sie sich aus dem Rom-Statut zurückziehen wollen. Und jetzt hat das Parlament sich genau dafür ausgesprochen und dafür gestimmt. Und ja, da kann man sich gerne drin vertiefen, wenn ihr mögt. Wir packen euch da was in die Shownotes. Es gibt nämlich einen Aufsatz des Juraprofessors Peter van Elsowege. Der hat im Verfassungsblog notiert, was es jetzt bedeutet für die Glaubwürdigkeit der EU, wenn einzelne Mitglieder aus dem ICC sich verabschiedet, also aus dem ISDGH. Findet ihr in den Shownotes, könnt ihr euch vertiefen, wenn ihr mögt.
Ja, bleiben wir vielleicht oder kommen wir nochmal kurz auf Israel zurück, beziehungsweise auf den Gazastreifen, um geografisch ganz korrekt zu bleiben, denn es geht um die UNRWA, eine UN-Hilfsorganisation, die dort arbeitet. Und die US-Regierung, wie jetzt zuletzt bekannt wurde, hat der offenbar die Immunität aberkannt.
Ja, genau, die UNRWA steht ja immer im Visier derjenigen, die sich für Israel stark machen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist das genau?
Ja, das ist eine Organisation, die wurde 1949 schon gegründet und die soll die Versorgung der Geflüchteten aus Palästina im Nahen Osten sicherstellen. Also das betrifft knapp 6 Millionen Menschen im Westjordanland, Ost-Jerusalem, Gazastreifen sowie Jordanien, Syrien und Libanon. Und die leisten da eben für die UN, also im Namen der UN, humanitäre Hilfe, zum Beispiel Lebensmittelversorgung, medizinische Versorgung, Infrastruktur, Flüchtlingslager etc. So, und du hast es ja schon angekündigt, die stehen immer wieder im Feuer der Kritik und vor allem jetzt im Zuge des Gazakrieges zwischen Israel und der Hamas wurden dann doch schwere Vorwürfe erhoben gegen diese Organisation. Die soll nämlich mit der Hamas ein Stück weit kooperiert haben. Damals gab es ja Berichte von einer freigelassenen Geisel, die erzählt hatte, sie wäre da im Haus eines UNRWA-Lehrers gefangen gehalten worden. Und es gab auch immer wieder Vorwürfe, dass die zum Beispiel die Hamas-Krankenhäuser oder andere UNRWA-Einrichtungen als Verstecke benutzt haben. Es ist ja auch bekannt, dass die Hamas immer wieder zivile Einrichtungen als Schutzfelder so ein Stück weit missbraucht. Die haben damals mitgeteilt, man wisse von den Vorwürfen, wollte es untersuchen. Es gab dann auch eine Untersuchungskommission der UN, die dann zu dem Schluss kam, im Endeffekt, dass sich dieser Vorwurf der Zusammenarbeit nicht erhärten ließe.
Ja, was genau haben die Amerikaner jetzt gemacht?
Die, also das US-Justizministerium, haben in einem laufenden Gerichtsverfahren erklärt, dass die UNRWA keinen Anspruch auf Immunität vor Klagen in den Vereinigten Staaten habe. Das war eine Stellungnahme des Justizministeriums. In dem Verfahren geht es darum, dass Familien von Opfern des Terroranschlags der Hamas vom 7. Oktober 2023 Schadenersatz haben wollen in Höhe von 1 Milliarde Dollar von der UNRWA und behaupten eben, dass man die Terrorgruppe dabei unterstützt habe und es geht dabei nicht nur um Gebäudennutzung, sondern eben auch um Geld, was irgendwie da in deren Kassen umgeleitet worden sei. Unter Joe Biden war die Position noch gewesen, dass die UNRWA vor amerikanischen Gerichten als UN-Organisation nicht belangt werden könnte, aber daran sagt man jetzt ganz explizit, hält man nicht mehr fest.
Welche Immunität können denn UN-Organisationen überhaupt genießen?
Ja, also das steht in der UN-Charta so drin und da gibt es auch noch ein Übereinkommen über die Privilegien und Immunitäten der UN, auch von 1946. Und danach genießen eben die Vereinten Nationen weitreichende Immunität und können eigentlich nicht vor nationale Gerichte gestellt werden. Das erkennt auch der EGMR an. Da gab es zum Beispiel eine Entscheidung mal im Fall von Hinterbliebenen des Srebrenica-Massakers, die die UN vor einem niederländischen Gericht verklagen wollten. Wer das nachlesen möchte, ist Artikel 105 UN-Charta, der sagt, dass die Vereinten Nationen Immunität genießen, also Immunitäten, die zur Verwirklichung ihrer Ziele notwendig sind. Also das ist auch ein Stück weit begrenzt, das ist keine absolute Immunität. Und weiter heißt es, Vertreter der Mitglieder der Vereinten Nationen und deren und Bedienstete der Organisation genießen ebenfalls die Vorrechte und Immunitäten, deren sie bedürfen, um ihre mit der Organisation zusammenhängenden Aufgaben in voller Unabhängigkeit wahrnehmen zu können. Also es ist immer sozusagen an die Aufgabe geknüpft. Okay. Ich will es auch gar nicht zu weit ausbreiten, gibt ganze Dissertationen darüber, wie weit das reicht. Deshalb hier nur ganz kurz, die amerikanische Position ist jetzt, ja, diese Immunität erkenne man grundsätzlich an, aber die UN-RWA sei sozusagen kein primärer Teil der UN, sondern man betrachtet die eher als so eine Art nachgeordnete Hilfsorganisation, die vom Schutz der Immunität eben nicht erfasst sei, weil die Charta da nicht so genau spezifiziere, ob das jetzt auch irgendwie alle Sonderorganisationen, Nebenorgane und wie sie das bezeichnet haben, umfasse. Und deshalb fühle man sich daran nicht gebunden.
Kommt das im Examen?
Wenn es eines gibt, das garantiert im Examen drankommt, dann ist es Stress. Das wissen wir alle, aber wie stressig, das wissen wir noch nicht gut genug. Und deshalb hat sich Dr. Jessica Hamet aufgemacht, diese Frage näher zu untersuchen. Sie ist Rechtsanwältin aus Wiesbaden und stellvertretende Direktorin des Instituts für Weltanschauungsrecht, hat gerade ihre Dissertation zu diesem Thema verfasst und die heißt »Psychische Belastungen in der Vorbereitung auf das erste juristische Staatsexamen – eine quantitative Untersuchung in Rheinland-Pfalz mit Empfehlung für eine Reform der juristischen Ausbildung«. Und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Herzlich willkommen, Dr. Hamet.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Sie haben über die psychische Verfasstheit von Examenskandidaten geforscht. Ich habe schon gesagt, empirisch, also mit richtig zählen, nicht nur irgendetwas zusammen überlegen. Und die DIS erscheint jetzt im Mai bei Nomos und Sie wollen damit Reformüberlegungen in der juristischen Ausbildung um psychische Komponenten letztendlich erweitern. Vielleicht mal ganz vorab gefragt, wie geht es denn unseren Examenskandidaten so?
Ja, also das Ergebnis überrascht natürlich nicht besonders. Anekdotisch war uns das allen wohl schon bewusst, dass es eine psychisch sehr belastende Zeit ist. Interessant ist natürlich die Frage, welche Faktoren machen das Examen denn stressig? Und vorab muss ich natürlich dazu sagen, dass meine Beobachtungen jetzt Zusammenhänge darstellen und keine Kausalitäten. Das heißt, ich kann natürlich nicht sagen, es hat sich erwiesen, dass die psychischen Belastungen, die ich allerdings tatsächlich messen konnte, also die existieren, dass sie auch auf das Examen auch zurückzuführen sind. Aber das ist sehr plausibel und deckt sich auch mit den Ergebnissen von anderen Studien.
Das heißt, einfach gesagt, Jurastudierende sind gestresst. Wie gestresst? Kann man das irgendwie festmachen? Wie haben Sie das denn genau untersucht?
Also ich habe für diese Frage standardisierte Instrumente eingesetzt, die auch von zum Beispiel psychotherapeutischen Beratungsstellen eingesetzt werden, um, sag ich mal, zu screenen, ob da denn möglicherweise Anhaltspunkte für klinische Probleme, zum Beispiel Depressionen oder Ähnliches, vorhanden sind. Und die habe ich eingesetzt. Und habe da festgestellt, dass es sehr hohe Werte beim Thema Depressivität gab. Also bei über 40% war ich da in der Gruppe der Examenskandidatinnen und Examenskandidaten. Die Prüfungsangst ist signifikant hoch und auch die allgemeinen psychischen Belastungen. Und all das habe ich eben mit Fragebögen gemessen, die standardisiert sind und die eben auch eingesetzt werden. Das heißt, mir ging es jetzt vor allem darum, erstmal, ob sich diese anekdotische Evidenz bewahrheitet und zum anderen auch das Ausmaß. Und das ist natürlich schon relativ viel. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass eben eine Prüfungsphase naturgemäß belastend ist. Das Besondere hier beim Examen ist, dass diese Phase eben sehr lange geht. Das heißt, wir haben hier anderthalb Jahre im Schnitt sind die Studierenden in dieser Belastung, in dieser möglicherweise auch chronischen Stresssituationen drin, die natürlich ja auch Risiken birgt dafür, dass sich das Ganze chronifiziert. Und das macht, glaube ich, die Examenszeit bei Jurastudierenden so besonders, dass es eben nicht ein kurzer Zeitraum ist, sondern langer und nicht nur einer, sondern wenn man das zweite Examen dazu nimmt, wobei ich dazu nicht geforscht habe, dann sogar 2 und da kommen wir sicherlich auf gut 3 Jahre Belastungszeit hinaus, sodass es interessant auch sein könnte zu sehen. Auch das konnte ich jetzt hier noch nicht untersuchen, ob es auch vielleicht Langzeitwirkungen im Sinne von Langzeitschäden hinterlässt.
Gehen wir noch mal ein bisschen genauer rein, wie Sie gefragt haben. Sie sagten, Sie haben standardisierte Verfahren benutzt. Das heißt, wenn Sie dann sagen, 40% sind depressiv oder zeigen depressive Symptome, das ist dann zum Vergleich mit dem Bevölkerungsdurchschnitt? Oder wie können wir jetzt wissen, ob das wirklich viel ist oder ob wir alle einfach gerade total gestresst sind? Weil ich meine,
genau.
2025 ist ja schon scheiße losgegangen. Da sind wir alle irgendwie nicht gut drauf, oder?
Genau, so ist es. Also natürlich gibt es einen gewissen Prozentsatz. Also gemessen wird oder verglichen wird mit einer Normstichprobe. Ja, das sind entweder Erwachsene oder auch Studierende. Und da stellt man dann eben fest, gibt signifikante Abweichungen. Und die gab's. Also die 40% sind nicht 40% mehr als sonst, sondern waren jetzt erstmal die absoluten Zahlen. Und gemessen eben wurde dann, also um herauszufinden, ob das signifikant ist oder ob das normal ist, wie Sie es gerade gesagt haben, ob es uns nicht allen so geht, wurde eben geschaut, ob wir hier signifikant erhöhte Werte haben. Und die hatten wir hier eben. Ja, also das heißt, gegengespiegelt wurde zur Norm. Stichprobe, wie sie in den Fragebögen hinterlegt worden ist. Man könnte sich jetzt auch überlegen, das ist etwas, was ich auch nachgedacht hatte, ob ich vielleicht mit anderen Studiengängen Vergleiche anstelle. Da habe ich mich aber dagegen entschieden, denn ich fragte mich, warum. Also interessant ist, also wenn jetzt herauskäme, dass zum Beispiel Medizinstudium ist ja auch ein eher anstrengendes Studium. Wenn ich hier feststelle, naja, denen geht's ähnlich schlecht, was habe ich denn dann gewonnen? Denn ich glaube, die Idee müsste eben sein, wie kann ich ein Studium oder auch eine Ausbildung gestalten, ohne unnötig zu belasten. Ich meine, dass eine Prüfungssituation belastend ist, das ist so, das geht auch nicht anders. Die Frage ist eben nur die unnötigen Belastungen. Und deswegen habe ich jetzt weitere Vergleiche dazu nicht gemacht, sondern habe dann eben, so wie es in den Fragebögen auch hinterlegt ist, mit standardisierten Proben gemessen. Das ist jetzt erstmal so die Eingangsmethode, die ich verwendet habe, beziehungsweise eben, um erstmal diese große Frage zu klären. Aber viel spannender fand ich dann eben auch, was es denn für Faktoren sein könnten, die darauf Einfluss nehmen. Denn wir wollen ja quasi voranblicken und nicht sagen, was alles schlecht ist, sondern vielleicht wie kann es auch besser werden. Und da hatte ich ein paar Hypothesen aufgestellt. Eine davon ist, dass die Frage der Kontrollüberzeugung, das bedeutet so viel wie, gehe ich davon aus, dass mein Verhalten Einfluss auf ein Ergebnis hat. Also genau genommen könnte man sagen, naja, wenn ich lerne, bekomme ich eine gute Note. So, das wäre eine Kontrollüberzeugung. Und ich hatte gemutmaßt unter Berücksichtigung von Literatur, aber auch natürlich Gesprächen mit Betroffenen, dass es möglicherweise Defizite in der Kontrollüberzeugung gibt, dass es dass die Studierenden vielleicht nicht so eine wahnsinnig hohe internale Kontrollüberzeugung haben, also vielleicht gar nicht so davon ausgehen, dass sie es selbst in der Hand haben. Und das hat sich bei mir auch bestätigt in der Untersuchung, dass es hier Korrelationen gibt, also Zusammenhänge gibt, dass wenn die Kontrollüberzeugung external ist, das heißt, ich gehe eher davon aus, dass ich es nicht beeinflussen kann, sind die psychischen Belastungen auch höher. Das könnte uns jetzt eben einen Hinweis darauf geben, dass es sinnvoll sein kann, die Kontrollüberzeugung der Studierenden zu erhöhen. Und dazu muss ich Ihnen aber auch einen berechtigten Grund geben, denn der Wissenschaftsrat hat 2012 zum Beispiel schon festgestellt, dass die Grenzen der Studierbarkeit im Jurastudium erreicht sind. Das heißt, dann ist es eine internale Kontrollüberzeugung, sprich zu glauben, naja, ich lerne einfach viel, dann kriege ich schon eine gute Note. Die ist vielleicht tatsächlich gar nicht gerechtfertigt aktuell, zum Beispiel weil der Prüfungsstoff viel zu groß ist, also viel zu weit ist.
Das könnte ja eine Erklärung sein. Die andere könnte ja auch einfach sein, die Leute sind einfach zu schlecht und wissen deswegen gar nicht. Ne? Ich mache jetzt hier Devil's Advocate.
Ja, ja.
Schreibt mir nicht, wie böse ich bin. Ich mache jetzt Devil's Advocate. Also es kann ja sein, dass einfach jemand nicht fähig genug ist und deswegen nicht abschätzen kann, subsumiert und schreibt und macht aber doch alles falsch, weiß das aber eben nicht, was er alles falsch macht. Und dann kriegt er vom Korrektor wieder irgendwie 3 Punkte zurück und ist dadurch dann gestresst. Das müsste man dann ja irgendwie voneinander abschichten, oder?
Genau, also natürlich heißt es nicht, dass... Klar ist, dass es natürlich auch Studierende gibt, die letztlich nicht in der Lage sind, dieses Staatsexamen dann auch zu erlangen. Allerdings muss man auch sehen, dass wir ja auch einen gewissen Filter schon haben. Also ich hatte ja diejenigen untersucht, die eben vor der Examensprüfung stehen, also die sich jetzt in Vorbereitung auf das Pflichtteilexamen befinden. Davor gibt es eine Zwischenprüfung, es gibt große Übungen und so weiter. Also wir können davon ausgehen, dass da ein Teil schon aussortiert ist. Was meine Studie, das passt nämlich jetzt vielleicht ein bisschen zu Ihrer Frage, was ich auch wissen wollte, war, Was sind denn so die Leistungserwartungen, die die Studierenden an sich legen? Und auch, wie ist ihre Leistungsbereitschaft? Weil, also haben wir hier vielleicht überzogene Erwartungen und bei gleichzeitiger Faulheit, sage ich jetzt mal. Ja. Und das hat sich nicht, also es hat sich gezeigt, dass es eine sehr hohe Leistungsbereitschaft gibt. Also mehrheitlich über 50% lernen an 6 bis 7 Tagen. Das ist mehr als Otto Normal Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin eben arbeitet. Und wir haben auch Lernstunden von über 41, also mehrheitlich von 41 Stunden und mehr. Ja, also man kann ja nicht sagen, dass die Studierenden sozusagen faul sind. Was aber interessant war, ist, dass mehrheitlich die Studierenden, über 60% waren das, deren Ziel waren 9 Punkte und besser im Pflichtteilexamen. Die Realität ist, also in Rheinland-Pfalz, ich habe meine Untersuchung auf Rheinland-Pfalz begrenzt, das unterscheidet sich aber bundesweit, jetzt sage ich mal nicht sehr am Ende des Tages. Die Realität ist, dass wir deutlich unter 20% sind, die im ersten Versuch ein Prädikatsexamen, also die 9 Punkte aufwärts, schaffen. Das heißt, die Leistungserwartungen der Studierenden oder die Leistungsziele sind statistisch gesehen überzogen. Und das damit einhergeht, natürlich auch vorprogrammiert im Prinzip schon, dass es zu frustrierenden Lernerlebnissen oder Ergebniserlebnissen kommt. Das wiederum erhöht dann auch die psychischen Belastungen. Ja, ich will da jetzt nicht noch weiter vertiefen. Aber jedenfalls haben wir einerseits eine hohe Leistungsbereitschaft, aber andererseits auch, ich sag's jetzt mal, ja, unrealistische Leistungserwartungen, statistisch gesehen. Ne? Also natürlich kann jeder Einzelne diese Note dann auch erreichen. Aber eben 60% hätten ja 9 Punkte und 20% bekommen am Ende die 9 Punkte. Das zeigt natürlich, dass es eine Diskrepanz gibt.
Und wobei natürlich die Lösung nicht sein kann, ist, dass jeder, der jetzt auf 9 Punkte hofft, auch 9 Punkte kriegt.
Nee, selbstverständlich nicht. Ich schlage hier vor diesbezüglich, also ich habe bei den einzelnen Punkten auch Reformvorschläge gemacht. Einer der Probleme, warum wollen denn die Studierenden 9 Punkte und besser? Ja, die Wichtigkeit der Note wird aktuell deutlich überschätzt. Ja, also das mag vor 20 Jahren so gewesen sein, ist aktuell nicht mehr so. Der Arbeitsmarkt ist für Jurastudierende bzw. für Juristen und Juristinnen gerade sehr gut. Es gibt überall Mangel an Juristen und Juristinnen. Das führt eben dazu, dass man auch nicht mehr, und das ist, betrifft auch die Justiz, eben nicht mehr erwarten kann, dass man 2 Staatsexamina mit Prädikat hat, geschweige denn 1. Das heißt, aktuell ist die, meine ich, dass bei den Jurastudierenden das noch nicht so richtig angekommen ist und diese Erwartungshaltung da ist, verbunden auch, das habe ich auch abgefragt, für wie wichtig halten Sie denn die erlangte Note? Und da lagen wir bei über 90%, die das für wichtig, für sehr wichtig halten, beziehungsweise für eher wichtig halten. Ich glaube, dass man da als Lehrende auch darauf hinwirken kann und darstellen kann, ein realistisches Bild des Arbeitsmarktes, dass das aktuell nicht mehr notwendig ist. Es kann natürlich trotzdem sein, dass der ein oder andere das aus, ich sage jetzt mal, Eitelkeitsgründen trotzdem möchte. Das ist dann seine oder ihre Sache am Ende des Tages. Aber für die Lehrenden bedeutet das, zu vermitteln, dass es eben gerade gute Chancen am Arbeitsmarkt gibt, und zwar ohne Prädikatsexamen.
Das wäre sicherlich auch mal eine interessante Untersuchung, wie denn die Eitelkeit oder der Narzissmuswert unter Juristen verteilt ist. Aber das müssen dann andere machen. Das müssen wir nicht noch in ihre Diss reinquetschen. Sie haben ja jetzt in ihrer Diss argumentiert, dass es gesundheitspolitische und auch ethische Gründe gäbe, da über eine Reform nachzudenken. Kann ich das also ein bisschen so zuspitzen, dass gerade vor dem Hintergrund, was wir gerade eben besprochen haben, es also gesundheitspolitisch und ethisch angezeigt wäre, den Studierenden von heute zu sagen, guckt euch mal die demografische Entwicklung an, entspannt euch ein bisschen, es muss nicht immer ein VB sein, damit die gesünder sozusagen da durchkommen.
Also das ist ein Aspekt, der, das ist, also ich sage jetzt mal, ein kleiner Mosaikstein. Der andere ist der, dass, wenn ich sage gesundheitspolitisch, dann meine ich, dass zum Beispiel chronische Stressbelastungen auch ein Risikofaktor letztlich sind für die Ausbildung eines Burnout-Syndroms. So. Und das hat auch jetzt ganz, wenn man jetzt die blanken Zahlen sich anschaut, das hat auch schlicht und einfach wirtschaftliche Auswirkungen. Das heißt, wir als Gesellschaft, selbst wenn wir sagen, also dem Grunde nach ist mir eigentlich egal, wie es meinen Mitmenschen geht, aber selbst wenn wir dann wirtschaftlich uns das betrachten, würden wir sagen, wir haben ein Interesse daran, letztlich gesunde potenzielle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu haben. Und das meine ich mit gesundheitspolitisch, dass das eben Sinn ergibt, Studierende generell, ich sag mal, in einem gesunden Umfeld auszubilden. Ja, und nicht natürlich, dass der eine oder die andere, das ist was anderes, aber es geht hier eben darum, dass es viele betrifft. Ja,
klar.
Und wenn ich sage, ethisch ist es geboten, dann sage ich, da meine ich damit, dass es notwendig ist, die Ausbildung, und jetzt nicht nur die juristische, sondern jede, nicht zu überfrachten, also nicht übermäßig Belastungen auszusetzen, die vielleicht nicht notwendig sind. Also dass ich will nicht so verstanden wissen oder die Studie soll nicht so verstanden wissen, dass es gar keine Belastung sein darf. Also das ist völlig klar. Und dass es für unseren Beruf auch eine gewisse Resilienz bedarf, das ist auch klar. Die Frage ist nur, was darf die Prüfung verlangen und was soll in der Prüfung eigentlich abgeprüft werden? Da geht es vor allem um die fachliche Kompetenz. Ja?
Das sagt man ja immer so, aber das Gegenargument, was ja allen Reformvorhaben immer entgegengehalten wird, gerade wenn es um solche Sachen geht, wie müssen wir eigentlich eine der besten Noten voll befriedigend nennen, was irgendwie in den Ohren normaler Menschen irgendwie nach eher geht, so klingt. Das wird ja immer gesagt, aber wir sind doch auch alle durch diesen Abhärtungsprozess gegangen. Wir brauchen das doch. Wir müssen doch hier irgendwie die harten Hunde sein, wenn wir durchs Studium durchgegangen sind, weil im Job, da wird das ja sowieso total stressig, ob nun in der Großkanzlei oder in einem stressigen Justizjob, wo irgendwie alle unterbesetzt sind. Ist das nicht nun auch ein Teil der Wahrheit?
Ja, und deswegen denke ich auch, dass wir also bei alledem, wenn wir jetzt, wir können da in die Details reingehen und sagen, naja, das, was schon immer gefordert würde, Prüfungsstoff reduzieren und so weiter, integrierter Bachelor und so weiter und so fort. Mhm. Das sind natürlich alles Reparaturen innerhalb dieses Systems, das im Grunde nach so ist wie vor ungefähr 150 Jahren. Ja, also wir haben den sogenannten Einheitsjuristen, wir haben eine zweistufige Ausbildung, zunächst Studium, dann das Referendariat. Und alles andere sind, sag ich mal, kosmetische Reparaturen von Verbesserungsversuch bis hin zu Freiversuch und ähnliche Dinge. Vielleicht müssen wir auch größer denken. Ja, also vielleicht ist es auch nicht richtig, dass wir in der Justiz, bleiben wir beim Beispiel der Justiz, völlig abgesoffene Dezernate haben und die Richter und Richterinnen da gar nicht mehr hinterherkommen, was auch auf die Qualität der Arbeit natürlich Auswirkungen hat. Wollen wir das? Also am Ende des Tages sichern wir hier den Rechtsstaat. Da, glaube ich, lohnt sich schon, einen ganz intensiven Blick darauf zu werfen, auch, ob das alles so sinnvoll ist. Ja, dann diesen, also das heißt, vielleicht muss man ein bisschen größer denken und überlegen, ist dieses System als solches, diese juristische Ausbildung, was wollen wir denn am Ende für Juristen und Juristinnen haben? Was ist eigentlich das Bild, was wir von einem Juristen haben? Was soll der oder die eigentlich können? Und ich glaube, dass wir uns da immer so ein bisschen verlieren. Und was ich gesehen habe, ist, also auch mit dieser sehr hohen Leistungsbereitschaft, die da ist, die auch krank machen kann, potenziell. Ja, also das ist das, was man hier sieht. Da fehlt aber gleichzeitig, das konnte ich in meiner Studie auch beobachten, die kritische Reflexion dazu, dass es möglicherweise eben nicht in Anführungszeichen normal ist, 12 Stunden pro Tag zu arbeiten. Und das zieht sich in der Tat, Sie haben es ja vorher so plakativ gesagt, nur die Harten kommen in den Garten. Das scheint so eine Art Fachkultur zu sein, aber die ist möglicherweise eben auch nicht richtig. Das heißt, vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken. Denn was bleibt denn eigentlich übrig, wenn ich Studierenden in so ein enges Korsett presse, sie so unter Druck setze? Bleibt da denn noch Zeit, frei zu denken, neue Ideen zu entwickeln, zu diskutieren, Dinge kritisch zu hinterfragen? Also eine Frage, die mich schon während meines Studiums immer so ein bisschen frustriert hat, weil ich so eine gewisse Leidenschaft für dieses Fach habe. Und wenn ich irgendwas Neues entdeckt habe, neue Rechtsprechung oder sonst was, die ich total spannend fand, wollte ich die diskutieren. Und meine Kommilitonen und Kommilitonen haben mir häufig dann die Frage gestellt, ist das examensrelevant? Ich sage, ja, nein, aber das ist total spannend. Und das war's dann auch schon. Also natürlich nicht nur, es gibt auch andere. Aber das ist, glaube ich, ein Grundproblem, was Weiterungen hat am Ende des Tages, wo man sich überlegen muss, ist das eigentlich ein gedeihliches Klima, wenn ich so unter Druck quasi arbeite? Und es sind ja noch mehrheitlich junge Menschen, die ja noch in der Persönlichkeitsentwicklung sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, es geht einfach viel verloren, wenn man hier so einen Druck aufbaut, der dann auch wie selbstverständlich natürlich fortgeführt wird, statt zu fragen, ist das eigentlich in Ordnung, mit Akten zugeschmissen zu werden und die Arbeit nicht mehr ordentlich machen zu können? Ich denke,
ja,
nein.
Ja, klar. Ich meine, das gehört ja quasi schon zur Identität vieler Juristinnen und Juristen, und ich will mich da auch überhaupt nicht von frei machen, dass hart und viel arbeiten, vor allen Dingen immer mehr arbeiten als die anderen, ne, in die Bibliothek reingehen, wenn noch keiner da ist, und erst wieder gehen, wenn alle schon wieder weg sind. Ne? Also ich habe zum Beispiel in der Stabi gern bei den Medizinern gelernt und habe dann auch mich gefreut, dass ich die Mediziner ein bisschen belächeln konnte, weil die nicht so lange da waren wie ich. Was natürlich total plemplem ist, ehrlich gesagt. Ne? Aber das verstehe ich alles ganz gut. Nun haben aber sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nachgefragt, ob das Studium nicht jetzt so radikal reformiert werden sollte. Sprich, Einheitsjuristen vielleicht mal abschaffen oder sowas.
Ja.
Das ist aber nicht auf so fruchtbaren Boden gefallen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, weil wir das ja immer wieder hören, auch bei diesen Jurreform-Geschichten hatten wir ja auch schon Gesprächspartner, die dann sagten so, ja, wieso demonstriert denn da eigentlich niemand? Wieso sind die Leute nicht raus und schlagen mehr Lärm, sondern nehmen es doch irgendwie alle hin und stapfen da durch wie alle Generationen zuvor auch?
Ja, also ich habe verschiedene gängige, sage ich jetzt mal, Reformvorschläge abgefragt und habe da dann festgestellt, dass man mehrheitlich an diesem System dann doch festhalten will. Ich habe nicht gefragt, warum. Und das wäre etwas, was man sicherlich noch erforschen sollte, denn das ist spannend. Also zum einen kann das bedeuten, dass es im Wesentlichen so in Ordnung ist und dass es eben Vorteile hat und man das auch gut findet, auch Studierendenseits. Es kann aber auch bedeuten, dass diejenigen, die ich befragt habe, sind ja vor allem diejenigen, die kurz vorm Examen stehen. Und als Kontrollgruppe hatte ich Absolventen und Absolventinnen gefragt. Die sind schon sehr weit im System. Es kann genauso gut sein, dass sie von dem System schon so eingenommen worden sind, dass man gar nicht mehr sich vorstellen kann, dass es anders sein kann. Und natürlich auch die Fachidentifikation und die Fachkultur und die Vorstellung, wer bin ich eigentlich als Jurist, als Juristin, was zeichnet mich aus? Diese hohe Leistungsbereitschaft, die ist sicherlich etwas, was Jurastudierende vom Grunde her auszeichnet. Und natürlich gibt es auch eine Art von Belohnung. Denn in der Tat, wenn man dann die Mühen sich ausgezahlt haben und man am Ende mit 2 Prädikatsexamen dasteht, und das ist die Minderheit, also die sehr geringe Minderheit, das muss man natürlich auch so sehen, dann ist das etwas, was, es ist auch eine gewisse Elitenbildung, ja, die da ist. Die ist für die, und ich glaube, das ist auch ein Teil des Grundes dafür, dass die Beharrungskräfte doch relativ stark sind. Der andere Grund kann sein, dass sich die Ausbildung so auch einfach bewährt hat. Also das ist nichts, ich habe auch nicht die Qualität der Ausbildung hier am Ende untersucht, sondern mir ging es vor allem um psychische Belastung. Und es gibt hier viele Fragen, die noch zu klären sind. Was ich ganz spannend fand, war, dass bei meiner Befragung 1/3 der Befragten für die Abschaffung des Schwerpunkts votiert haben, also deutlich mehr als bei der Jureform-Umfrage. Und 1/4 war sogar für die Abschaffung des Freiversuchs. Und das konnte ich mir erstmal gar nicht erklären.
Warum?
Ja,
wer sollte das wollen?
Das frage ich mich auch. Also das mit dem Schwerpunkt, das kann ich ja noch ein bisschen verstehen, aber auch das ist eher ungewöhnlich, weil für die meisten Studierenden empfinden das doch eher als, sag ich mal, Möglichkeit, doch nochmal ein bisschen bessere Noten zu bekommen als bei einem Pflichtteil. Klar. Aber besonders spannend fand ich auch, warum sollte man einen Freiversuch abschaffen, der ja die Möglichkeit gibt, einen weiteren Wiederholungsversuch zu generieren und der ja auch freiwillig ist. Ich muss ihn ja nicht machen. Und da habe ich mich, also auch hier weiß ich die Gründe nicht, ein Motiv könnte gewesen sein, dass auch sich in meiner Studie wieder gezeigt hat, dass der Konkurrenzdruck als sehr hoch empfunden wird. Und jetzt ist es natürlich so, dass jemand, der einen Freiversuch schreibt und vielleicht auch gut schreibt, der hat möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil. Und vielleicht, und der setzt einen auch wieder unter Druck, weil ich weiß, ich habe die Möglichkeit des Freiversuchs und dann nehme ich die nicht. Und also anders ist es sehr schwierig,
also,
das zu erklären.
Sie wollen darauf hinaus, dass derjenige, der den Freiversuch geschafft hat, den anderen den Freiversuch wegkegeln möchte, damit er besser dasteht im Wettbewerb. Das ist eine Fortsetzung dessen, was wir aus Bibliotheken kennen, wo dann irgendwelche Seiten rausgerissen
genau,
wurden.
Genau, wobei ich das immer nur gehört habe. Ich habe das selbst nie erlebt mit den Rauchreisen und auch selbst erlebt, so ein wahnsinniger Konkurrenz. So, ich denke an meine Referendarszeit total gerne zurück. Also davor hatte ich eher tatsächlich nicht viele Freunde und Freundinnen aus dem juristischen Bereich, weil ich viele aus anderen Fachbereichen Freunde und Freundinnen hatte. Aber im Referendariat waren wir dann, ich meine, da kann man sich das nicht aussuchen. Ja, da sitzen dann nochmal Juristen, Juristinnen. Und wir haben einen super guten Zusammenhalt. Also mich hat's gewundert, dass sich das immer wieder so zeigt, auch hier so zeigt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eher so kolportiert ist, dass man glaubt, es ist so, obwohl man vielleicht selbst gar nicht die Erfahrung macht. Aber das alles, das ist spekulativ, das habe ich nicht hinterfragt. Aber die Frage stellt sich doch, warum? Und ich habe ja auch Leute gefragt, die ja noch vor dem Examen stehen. Das heißt, möglicherweise auch noch den Freiversuch vor sich haben oder in der Entscheidungsfindung sind, ob sie ihn machen oder nicht. Warum möchte ich denn eine Option, die ja nur eine Option ist, warum will ich die denn eigentlich abschaffen? Also das fand ich nur interessant und darüber kann man spekulieren. Ich habe ja nicht nachgefragt, das ist also nicht empirisch. Und meine Idee war ja mit meiner Arbeit, empirische Evidenz zu schaffen, über die man dann diskutieren kann. Und das heißt auch nicht, man kann sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen. Und wenn ich mir die Ergebnisse bei Jureform aufgeschlüsselt nach aus den Landesprüfungsämtern gegenüberstellen, Studierende sehe, dann gibt es da eine Diskrepanz. Ja, also die Landesprüfungsämter waren ja dann mehrheitlich, also so, man kann es vielleicht zusammenfassen, ist eigentlich alles im Wesentlichen okay. Und das passt ja auch damit mit den Ergebnissen zusammen des Koordinierungsausschusses, die ja den Justizministerinnen und Justizministern zuarbeiten. Das kann man vielleicht am Ende des Tages hier so feststellen.
Kommen wir nochmal, Sie haben jetzt einen langen Blick in die Abgründe juristischer Seelen geworfen. Manches ist interpretationsoffen, anderes eher nicht so. Kommen wir vielleicht nochmal weiter zu den Ableitungen. Was meinen Sie denn, müsste jetzt passieren, um diesen Missstand solcher erhöhter Depressionswerte, Sie hatten auch vorhin Neurotizismus geschrieben, so heißt es. Was muss da passieren?
Also muss erstmal gar nichts, weil was ich liefern wollte, war eine empirische Grundlage für Reformdiskussionen. Weil bislang sind die eher so im Meinungsraum. Und natürlich darf jeder und jede eine Meinung haben. Aber ich fände es schön, wenn man vielleicht auch ein bisschen, evidenzbasiert diskutieren kann. Und die psychischen Belastungen, die mit einer Ausbildung einhergehen, sind ein Faktor, den ich auch für relevant halte. So, das ist also einer von vielen Faktoren. Und deswegen sage ich nicht, es muss etwas passieren, sondern ich sage, es spricht einiges dafür, dass etwas passieren sollte, vor dem Hintergrund, vor diesen Gefahren, die ich hingewiesen habe, dass eben aus den psychischen Belastungen, die eben nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen anhalten, sondern im Zweifel halt Monate oder gar Jahre und das dann auch längerfristig Folgen haben kann, dass es sich empfehlen würde, meine ich, die Belastung im Examen zu reduzieren, weil ich der Meinung bin, dass sich das hier schon gezeigt hat, dass es spricht einfach vieles dafür, dass der Hauptbelastungsfaktor hier einfach das Examen ist. Die Empfehlungen, die ich hier hätte, wäre, das ist unfassbar unkreativ und wurde schon immer vorgetragen, den Prüfungsstoff zu reduzieren. Aber nur weil der Vorschlag schon oft gebracht worden ist, heißt es nicht, dass er schlecht ist.
Man muss ihn einfach noch 10.000 Mal weiter wiederholen und irgendwann wird es dann vielleicht was werden.
Richtig, der Unterschied ist, dass ich jetzt hier eine empirische Grundlage geschaffen habe für den Vorschlag. Ich meine, natürlich liegt das auch irgendwie auf der Hand. Also da wird keiner sagen, interessant. Wenn wir jetzt also den Prüfungsstoff reduzieren, dann reduzieren sich vielleicht die Belastungen. Der Punkt ist, dass eine reale Kontrollierbarkeit, wenn die geschaffen wird, und das kann nur geschaffen werden, wenn wir nicht im uferlosen Prüfungsstoff haben. Und das haben wir aktuell. Dann habe ich auch eine Chance, dass sich die internale Kontrollüberzeugung bei den Studierenden erhöht. Also das ist der Hintergrund davon.
Ja.
So einfach ist es, auch die Prüfungsleistung abzuschichten. Auch das gibt natürlich reduziert sozusagen den Rahmen, den ich überschauen muss. Den integrierten Bachelor einzuführen, was zum Teil jetzt ja bundeslandweise, aber auch zum Teil eben, also Nordrhein-Westfalen hat jetzt das gemacht. Trier, die Universität Trier hat das quasi als einer der Vorreiter gemacht. Das wären hier so die Punkte. Darüber hinaus habe ich aber auch noch festgestellt, das würde ich auch dringlich empfehlen. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass es eben den Zusammenhang gibt eben zwischen der Kontrollüberzeugung und der psychischen Belastung. Und ein Problem, was ich jetzt deskriptiv gesehen habe, das ist jetzt also einfach nur beobachtet anhand von Fragen, genau, die ich gestellt habe, ist, dass das Vertrauen in die Validität der Prüfungen eher gering ist. Also wird quasi gemessen, was gemessen werden soll. Sind die Korrekturen auch objektiv nachvollziehbar? Ist die Note objektiv richtig gut? Das ist natürlich schon wieder subjektiv. Mhm. Also die Einschätzung, vielleicht sind es wirklich nur 3 Punkte und ich denke aber, es sind 10. Aber vor allem geht es auch um die Nachvollziehbarkeit und auch die mündliche Prüfung wird, also man kann es vielleicht jetzt ganz, ist jetzt wirklich zugespitzt formuliert, aber es gibt Hinweise darauf, dass für die Studierenden das Ganze sich so ein bisschen anfühlt wie so Lotto spielen. Ja, und das ist natürlich fatal. Also das ist fatal, dass das am Ende des Tages real so diejenigen, die die Klausuren, ich prüfe auch selbst, ja, ich weiß ja, dass ich mir da Gedanken drüber mache, ja. Aber wenn das nicht ankommt am Ende und derjenige denkt, ob das jetzt 6, 7, 5 oder 12 Punkte sind. Und dann gibt es ja auch immer wieder die LMU München hat ja so eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, es gibt Diskrepanzen manchmal von irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 Punkten zwischen den Klausuren. Natürlich vermittelt es diesen Eindruck. Das heißt, wie kann ich dem entgegenwirken? Indem ich Transparenz in der Leistungsbewertung schaffe. Das hätte eben auch die Chance, die Kontrollüberzeugung meiner Studierenden zu erhöhen und damit auch das psychische Wohlbefinden. Und wie kann ich das erreichen? Das kann ich zum Beispiel erreichen, dass ich die Prüfungsbewertungen, soweit es geht, objektiviere. Jetzt sind wir ja nun mal keine Naturwissenschaft, wir machen jetzt hier nicht Physik oder ähnliches, sondern natürlich ist es ein bisschen, sag ich mal, schwieriger, aber es gibt Möglichkeiten. Man kann Rohpunkteskalen anwenden. Wir können auch mal über Multiple-Choice-Klausuren nachdenken. Was wir auch brauchen, ist meines Erachtens ein verbessertes, ich nenne es jetzt mal Korrekturmanagement, auch an den Universitäten. Also ich meine jetzt damit nicht nur die Examen, weil das Examen steht ja ganz am Ende. Dann das schreibe ich und dann nehme ich Einblick in die Klausuren und stelle fest, wie es am Ende gelaufen ist. Aber das muss natürlich schon früher anfangen. Die Studierenden schreiben ja auch einen Klausurenkurs und so weiter und so fort. Und man könnte drüber nachdenken, die Studienleistungen, was auch immer wieder gefordert wird, die Studienleistungen in die Examensnote mit einzubeziehen. Aber natürlich bedeutet das da auch, dass diese Leistungen transparent bewertet werden müssen, weil sonst habe ich natürlich nichts gewonnen. Das heißt, wir sollten darauf achten und da gibt es so viele gute Vorschläge, von hin eben Rohpunkteskalen bis hin zu Videokorrekturen, das geht im Examen jetzt auch nicht, aber zumindest auf den Weg dahin, um den Studierenden das zu zeigen, so korrigieren wir. Und dein Ergebnis ist aus diesen Gründen so. Also das Ergebnis, also das Ziel müsste sein, dass die Jurastudierenden, wenn sie ihre Klausuren bekommen, sei es im Studium, sei es im Examen, dass sie, ich meine, sie müssen damit dann am Ende nicht einverstanden sein, aber sie müssen zumindest nachvollziehen können, wie es zu dem Ergebnis kommt. Mhm. Und ich glaube, da gibt es jetzt noch aktuell Defizite und da gibt einiges noch zu verbessern. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, und das sieht man ein bisschen daran, dass ich hatte ja auch Absolventen und Absolventinnen befragt, auch unter anderem dazu, ob wie wichtig Repetitorien sind und so weiter und so fort. Die sind wichtig, wird so wahrgenommen. Aber eine Frage war auch, macht das Repetitorium Geschäft mit der Angst? Und das haben Absolventen und Absolventinnen eher bejaht als Examenskandidatinnen und Examenskandidaten. Das könnte darauf hinweisen, dass diejenigen, die dann das Examen hinter sich gebracht haben, danach merken, so nach dem Motto, war alles nicht so schlimm. Ja, so. Ich meine, das sind alles Spekulationen, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe auch hier sehr viele Dinge abgefragt, damit sie mal abgefragt sind. Also ich habe über 350 Items gehabt. Da haben wir jetzt einen Bruchteil hiervon nur besprochen. Da ist wirklich viel drin, wo man sich mal Gedanken machen kann. Das sollte sozusagen ein erster Aufschlag sein in diese Richtung, weil es anders als in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel, ist es seit Jahrzehnten quasi ein etabliertes Forschungsgebiet, die psychischen Belastungen in Law Schools. Ja, also ich hoffe, dass diese Forschung hier fortgeführt wird, aber sich bestenfalls irgendwann erübrigt und dann zu einer Ausbildung kommt, die diese Forschung gar nicht mehr bedarf. Aber jedenfalls gibt es hier sehr viele Möglichkeiten, auch im Kleinen, also ohne jetzt den ganz großen Wurf zu machen, also jetzt zum Beispiel die Prüfungsbewertungen zu objektivieren, da kann jeder Lehrstuhl schon Überlegungen anstellen. Ne? Also das kann im Kleinen anfangen. Bis hin zu Professoren und Professoren oder generell Lehrende, die ihren Studierenden eben auch ein realistisches Bild vermitteln über das Examen, aber auch über die Anforderungen im Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Also ich glaube, es wird so eine irrationale Angst gepflegt, die eben auch nicht der Realität 100% entspricht. Also viel passiert auch im Kopf. Also einiges ist einfach systemgeschuldet. Und viel passiert, denke ich, auch im Kopf der Studierenden.
Eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort. Frau Dr. Hamed, vielen Dank. Ich habe viel gelernt für Ihren interdisziplinären Blick. Ich hoffe, dass das viele Leserinnen und Leser finden wird, ob jetzt in irgendwelchen Reformkommissionen, Landesjustizämtern, Ämtern, Ministerien oder eben an Unis, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Und ich glaube, dass da lohnt ein Blick in Ihre DIS, um zu gucken, wie denn die Juristinnen und Juristen heute ticken, was man daraus ableiten kann. Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke auch. Schönen Tag noch.
So, das war's für heute. Wir haben noch einen kleinen Rausschmeißer für euch. Das Bundesverfassungsgericht hat seinen Webauftritt nämlich inzwischen komplett auf Spanisch verfügbar gemacht. Das ist gut für diejenigen, die gerade Strom haben. Ich sage danke an Maximilian. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, Henrik. Mir natürlich auch, wie immer.
Bewertet uns gerne und schreibt uns Feedback an gerechtigkeit-loseblatt.njw.de oder kommentiert in den sozialen Medien. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.